Heute zu Gast remote aus Bali, der Rapper Crow.
Eigentlich macht man ja eine Show, aber heutzutage mit den ganzen Corona-Regeln will ich das auch gar nicht so komisch, dass alle mit 6 Meter Abstand mit einer Maske irgendwie, das sind nicht die Vibes, die man will, weißt du? Also gucken wir, dass wir da irgendwie was Spezielles machen, vielleicht irgendwas Virtuelles, mal gucken.
Heute haben mich unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone mal wieder gebeten, einen tariflichen Hinweis zu geben, und zwar auf den Smart Business Digital Tarif. Ein Tarif explizit für Selbstständige, für Freiberufler, für Geschäftskunden von Vodafone jeglicher Art. Man bekommt da zum attraktiven Preis von nur 17 Euro im Monat ein Angebot, das vor allen Dingen zugeschnitten ist auf Menschen, die gar nicht so viel im Büro sind, sondern sehr viel mobil unterwegs sind. Also was bekommt man da? Zum Beispiel ein Feature wie My Office Number. Man kann dann Geschäftspartnern nämlich eine Festnetznummer anzeigen lassen, wenn man eigentlich mit dem Handy telefoniert, als Beispiel. Aber es gibt noch ein paar andere ganz nette Features, zum Beispiel eine Flatrate für Telefon und SMS in alle deutschen Netze. Man bekommt europaweites Roaming, Highspeed-Internet und am Ende einen speziellen digitalen Kundenservice über die Meine Vodafone-App. Alle Infos dazu unter vodafone.de/business. Wer über gesundes, glückliches Leben nachdenkt, der sollte den Lanser Hof kennen. Das ist nämlich der Ort, wo man das alles lernen und tun kann. Eines der führenden Gesundheitsresorts auf der ganzen Welt. 6-mal in Folge als World Best Medical Spa ausgezeichnet. Und es gibt halt auch einen Lanserhof hier in der Hamburger Innenstadt, bei dem ich schon verschiedentlich zu medizinischen Anwendungen war und seitdem den Katalog geschickt bekomme von den Lanserhöfen am Tegernsee in London, demnächst auf Sylt. Absolute Sehnsuchtsorte der Gesundheit und der Wellness. Und man fühlt sich allein schon beim Hingucken gesünder. Und vielleicht fühlt man sich demnächst auch beim Hinhören gesünder, weil der Lanserhof hat schon seit einiger Zeit einen eigenen Podcast und der heißt passenderweise Forever Young und es sprechen Menschen über glückliches Leben, ihre Tipps und Techniken und Psychokniffe auch. Da zu Gast sind unter anderem Nina Ruge, Johannes B. Kerner, Florian Langenscheid. Also der Forever Young Podcast vom Lanserhof, überall da, wo es Podcasts gibt. Wer OMR schon länger kennt, der weiß natürlich, wie nah wir der ganzen Musikszene stehen, insbesondere natürlich der Rap-Musikszene. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass wir jetzt mal hier Crow zu Gast haben. Das Ganze kam so, dass mir ein Kumpel erzählt hat, Mensch, du musst mal den Carlo in Podcast holen. Der lebt da seit Monaten auf Bali, ist so ein bisschen gestrandet wegen Corona, aber macht da ziemlich abgefahrene Sachen. Hol den doch mal. Und dann habe ich mal Kontakt aufgenommen und dann ein bisschen getextet oder geschrieben mit dem ganzen Team. Und dann hatten wir einen Call und der fing so an, dass wir per Zoom verbunden waren und als wir gerade da der Zoom anfing, er da so halb nackt aus der Dusche rauskam und dann so ein bisschen auf seinem Handy mit mir gequatscht hat und da über sein balinesisches Grundstück marschierte und das war schon irgendwie sehr unterhaltsam und das wurde dann halt ein sehr lockeres Gespräch über, naja, sein Leben dort gerade, wie sich die Branche entwickelt, wie er versucht sozusagen seinen Platz da zu finden, was er gerade so macht, was er als nächstes an Projekten vorhat, warum er auf einmal große Konzerte bei YouTube streamt und all diese Themen. Und ja, ist, glaube ich, kurzweilig ein kleines Osterei hier für euch. In dem Sinne, frohe Ostern und viel Spaß mit dem Carlo. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Heute Hamburg, Bali. Zu Gast ist Carlo. Moin!
Oh, 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 oh. Das war mein Intro. Moin, was geht?
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Sag mal, Bali, wie kommt's?
Ach du, es hat mich einfach angeschwemmt, angespült, Ich bin auf die Insel gelaufen, die Sonne scheint und ich lieb's. Und ist genau mein Vibe, ja.
Aber also ganz im Ernst, du bist schon vor Corona da hingefahren, in Urlaub eigentlich, und bist einfach länger geblieben.
Ja, ja, ich war das erste Mal vor 5 Jahren hier und habe angefangen, mir Land anzugucken, weil ich nicht das Geld auf dem Konto liegen lassen wollte. Dachte, ich muss irgendwie mal in Land investiert werden, in Häuser, Immobilien. Die sind jetzt fertig und super, also es könnte nicht besser laufen gerade hier.
Und das Modell ist aber, du empfängst auch Gäste, ne? Also wenn man jetzt irgendwie Bock hat, bist ja nicht allein, sondern bist da mit einer richtigen Crew unterwegs, ne?
Naja, natürlich, hier sind viele Menschen aus aller Welt, aus allen Ecken angespült und nö, alleine ist man hier nie. Nee, aber ist auch sehr klein. Also man kennt, wenn man hier mal ein halbes Jahr chillt, kennt man sofort die ganze Insel. Was auch gut ist, wir sind eine kleine Familie hier. Wir halten zusammen. Wenn irgendjemand Salz braucht, dann weiß ich ganz genau, wo ich hin muss.
Okay, aber eines Tages kommst du noch ein bisschen länger wieder zurück nach Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deutschland, also für mich auch, habe ich jetzt hier gelernt, seitdem ich so lange weg bin, dass es natürlich schön ist, wenn die Sonne scheint immer. Und man hat hier keine Seasons, also es ist immer Sommer gefühlt, endless Summer. aber ich vermisse manchmal doch auch einfach den Herbst, eine Jacke anzuziehen, Deutschland wird immer, Berlin zum Beispiel wird für immer meine Basis sein, das habe ich dadurch jetzt festgestellt, dadurch, dass ich so lange weg war.
Wo nimmst du deine Musik auf?
Immer da, wo man gerade ist.
Eine neue Platte hast du jetzt gemacht? Bewusst in Bali? Also ich meine, die heißt ja auch so ein bisschen wie Bali. Trapped in Paradise?
Genau. Also das letzte Album, was jetzt erscheint im April, habe ich komplett auf Bali aufgenommen. So erste Teile kamen schon in Berlin zusammen, aber zu Ende gebracht habe ich alles zusammengefügt, habe ich es in Bali. Beziehungsweise eigentlich aufgenommen, ja. Hier mit Stock und Stein, weil hier gibt's natürlich nicht die Vielfalt an Equipment wie in Berlin. Hier musste ich mir alles neu aufbauen. Ich wollte ja eigentlich gar nicht so lange hier bleiben. Kam mit einem Rucksack hier an, stand da und wollte eigentlich nur mal ein bisschen Auszeit haben von dem ganzen Trubel in Deutschland. Und auf einmal kam diese Corona-Krise und hat uns alle so ein bisschen eingesperrt in Berlin, weil man wollte nicht mehr reisen. Ich wollte auch gar nicht mehr reisen. Ich wollte keine Flughäfen mehr sehen. In der Zeit war so gut, ich bleib hier. Ich habe hier mein Haus. Lass mal erstmal nicht weggehen. Also habe ich mir da das Studio neu aufgebaut, Boxen gekauft, das Mic einfliegen lassen, Gitarren gekauft, Schlagzeug, alles zusammengebaut einfach. Und habe losgelegt dann, alleine. Es waren auch nicht wirklich viele, nicht die üblichen Leute um mich rum, die mit mir ein Album zusammen machen. Meistens mache ich es eher alleine, aber hier war ich dann wirklich alleine auf mich gestellt. Aber auch nicht schlecht. Da hatte ich Zeit, um zu mir zu finden, mal alles ein bisschen ruhiger angehen. Dieses ganze Corona-Jahr hat auch alles so entschleunigt. Was so dieser Drang nach, ich will mal weg und nach Miami oder sonst irgendwas, den gab es einfach nicht. Also war einfach nur ich zu Hause Musik machen.
Wie lange bist du jetzt schon da eigentlich auf Bali?
Auch so on und off, hin und wieder mal raus und rein gedippt, eigentlich das ganze Jahr.
2020, ne?
Mhm, 2020.
Du hast ja vor kurzem sogar noch ein Konzert da gemacht, also so für YouTube Music, so ein Showcase-Ding, ne?
Mm-mm. Ja, Trapped in Paradise mit Trapped in Paradise und Trueworks zusammen haben wir ein Konzert auf der kleinsten Insel der Welt gemacht. Ich super nice finde, es ist nicht in Bali, es ist neben Flores. So nice, so wunderschön. Wenn man nicht da gewesen ist, muss man unbedingt mal hin. Ganz viele kleine Tröpfchen einfach nur im Wasser, die so Inseln, die rausgucken und Wasser ist glasklar, man sieht bis zum Boden. Ich lieb's. Richtig genossen.
Und wie kommt sowas zustande? Also warst du dann da, hast das Ding gesehen, die Insel gesehen und dann bei YouTube angerufen, gemeint, hör zu, wollt ihr hier ein Live-Konzert von mir haben oder wie löst du das ab?
Hallo Herr YouTube.
Ja, genau.
Herr Doktor YouTube. Nee, also hier natürlich, hier meine Jungs um mich rum, wir flashen mit Ideen, was können wir machen in Zeiten, in denen es keine Konzerte gibt, auch wegen dem ganzen Virus-Quatsch. Und dann muss man natürlich irgendwie andere Wege finden, um den Menschen irgendwas zu geben. Also dachten wir, gut, wir machen ein außergewöhnliches Konzert, was man sich gerne anguckt und was trotzdem neue Songs auch vorstellt, alte Songs in anderem Kleid. Und so kam die Idee, schnappen uns ein Boot, fahren zur nächsten Insel, machen daraus noch eine nice, wie eine Klassenfahrt daraus. Wir hatten 20 Freunde dabei. Also es war fast schon mehr Spaß als Arbeit.
Und aber YouTube hat das schon vorher gehabt wollen? Also oder habt ihr das erst angefangen, als es klar war, die wollen das gerne zeigen und die wollen das gerne kaufen?
YouTube haben wir davor Bescheid gesagt und haben gemeint, yo, wir machen das, wollt ihr ein bisschen Sponsorengeld dazu pfeffern? Und genau, so lief das. Und haben die noch ein bisschen dazu gebuttert. Mhm. Genau.
Also du bist ja ziemlich eng mit den ganzen Plattformen, hörst du raus. Also ich meine, du hast irgendwie Drähte zu YouTube, logischerweise zu Spotify, zu Amazon. Wie muss man sich das vorstellen? Also redest du regelmäßig selber mit denen oder hast du da so deinen Ansprechpartner? Läuft es immer dann über dein Management? Wie ist da so die Connection?
Nee, super persönlich. Persönlich rede ich nicht mit dem. Dafür habe ich viel zu viele andere persönliche Dinge, die ich in meinem Leben zu quatschen habe. Habe ich natürlich meine Leute, die wieder mit quatschen, Manager und Labels. Genau, aber ja, wir sind ziemlich tight mit denen, was man heutzutage auch eigentlich sein muss, weil das sind deine Ansprechpartner, wenn es darum geht, Musik rauszubringen.
Bist du denn, du kennst ja auch noch beide Welten, also die alte Welt, wie man früher sozusagen Musik rausgebracht hat und wie Musik gehört wurde und jetzt die neue. Ist es für dich besser geworden oder schlechter geworden?
Das ist eine gute Frage. Natürlich beides. Es hatte beides seine Vor- und Nachteile. Ich finde, der Vorteil von damals war, dass es noch ein bisschen physischer war. Man hatte die CD in der Hand, man hat das Booklet durchgeblättert. Heute natürlich der Vorteil heute ist, man braucht keine CDs mehr stacken und die gehen nicht mehr kaputt. Also ich hatte das übelste Chaos in meinem Auto damals. 1000 CDs und macht das Handschuhfach auf, kommen dir irgendwelche Dinge entgegen, was meine CD war und so. Das ist natürlich heute super kompakt und nice in der Hosentasche und immer da. Aber es geht auch natürlich ein bisschen geht eine Seele verloren, finde ich.
Machst du dir generell Gedanken um das Business dahinter? Also denkst du dir, oh fuck, jetzt eine neue Plattform, erlaubt die mir weiter so davon zu leben wie die alten? Also verfolgst du das sehr wirtschaftlich oder ist es für dich eine rein sozusagen aus Nutzersicht oder aus Creator-Sicht, wo kann man geile Sachen drauf machen oder fragst du dich das auch wirtschaftlich immer so, was das bedeutet?
Ich frage mich, ich sehe es eher als Nutzer beziehungsweise Artist, beides. Ich bin ja beides. Ich bin ja Nutzer, weil ich ja täglich Musik höre und weil ich natürlich auch Musik kreiere und darauf rausbringe. Und für mich ist es die Frage, lass mich kurz überlegen. Was ich schade finde, ist, dass es so schnelllebig wird, dass man nicht mehr dieses, man hat ein Album und man bringt es raus und dann ist es so, das Album an sich, was wirkt. Und heutzutage will jeder nur noch Singles nach irgendwelchen Algorithmen so schnell wie möglich. Du musst alle 2 Wochen irgendwie liefern, weil alles hat keine lange Lebenszeit mehr. Das heißt, du hast kurze, kleinere Peaks, kleine Peaks und hältst dich somit einfach wochenlang über Wasser, was ich nicht so mag. Ich mag irgendwie eher dieses Impact, großes Masterpiece, rausgeknallt, boom, reicht für ein Jahr. Weißt du, was ich meine? Und dann läuft es so aus und wirkt noch so weiter. Aber heutzutage ist es eher so schnell. Alle hauen alle 2 Wochen irgendeine Single raus, die aber auch dann den Algorithmen entspricht. Intro 30 Sekunden, viel zu lang, weil dann alle schon skippen. Der Song muss direkt anfangen. Und dadurch gehen natürlich viele Dinge verloren. Diese Pioniere, die wie zum Beispiel Queen, die irgendwie Bohemian Rhapsody gemacht haben, was 12 Minuten geht und sich 7-mal verwickelt der Song so, was Meilensteine waren. Sowas traut sich heutzutage keiner mehr dadurch.
Also ist am Ende für die Kunst, ich finde es eher ein Nachteil.
Genau,
also
für die Kunst ist es ein Nachteil. Natürlich kann man daraus irgendwie für Menschen, die irgendwie schnell Geld machen wollen, gibt es natürlich wieder Vorteile, aber die Kunst irgendwie, die kommt nicht mehr so durch. Da trauen sich viele auch nicht mehr.
Denkst du viel darüber nach, wie du auf so Plattformen agierst? Also ich meine, ich war total überrascht zu sehen, du hast bei Twitter folgen dir irgendwie 1,7 Millionen Menschen. Ausgerechnet auf Twitter ist deine größte Reichweite sozusagen. Wie kommt das?
Twitter ging eigentlich damals ratzfatz hoch bei mir, war ich anfangs super aktiv. Und ich mag auch Twitter, weil es einfach dieses schnelle, man kann dieses schnelle Wortwitze rausknallen. Da geht's nicht um Ablenkung visuell mit Farben oder gefotoshoppte Bilder oder das ist einfach nur die pure nackte Wahrheit, wie kann man mit ein paar Wörter was auf den Punkt bringen, mit Humor, mit Witz. Deswegen mag ich Twitter.
Aber du machst es nicht mehr so aktiv.
Doch, ja, natürlich, man hat immer Ups und Downs und manchmal will man lieber Fußball spielen gehen, anstatt zu twittern, weißt du, was ich meine? Aber ja, ich bin sowieso sehr faul, was dieses ganze Internet-Dings angeht und sehe mich auch jetzt nicht als irgendein Influencer und mit diesem ganzen Insta-Kram. Da bin ich eher dann eher so, okay, das Nötigste, was ich machen muss, bitte, weil ansonsten muss ich mich auf meine Musik und meine Kunst konzentrieren. Aber das geht
halt. Aber ich meine, Instagram, wenn man das gut macht, ist ja auch schon fast ein bisschen Kunst. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich dir bei Insta zugucke, dass du es auch schon versuchst, so als Kunst, so als eigene Kunstform zu machen, weil du ja nicht viel machst, aber wenn, dann immer auch super visuell und so schon sehr, mit sehr viel Aufwand, hat man das Gefühl.
Ja, natürlich. Ich gucke, das Auge ist natürlich immer mit, egal welche Message dahinter steckt. Ich versuche das alles so schön wie möglich zu gestalten. Versuche immer, dass es schlau ist, nie dumm. Natürlich auch witzig, weil ich hab Humor. Das ist nicht alles so, soll nicht alles so ernst sein immer.
Vor kurzem war Kapi, also Capital Bra, bei dir zu Gast auf Bali. Wie kam das denn eigentlich?
Kapi kam hier rum, um sein Eistee zu promoten.
auf Bali?
Ja, der wollte, der natürlich, wo kann man besser Tropical Videos für Eistees drehen als auf Bali?
Okay.
Klar. Und wir haben uns ja davor schon, waren ja davor schon in Kontakt und haben ja schon einen Song online auch mit gemacht. Auf jeden Fall hat er das Getränk mit meinem alten Manager zusammen gemacht, Steffen Posner. Und der hat ihn mitgebracht. Ist schon, die Family Vibes waren eh schon da und dann kam er rum, so korrekter Typ, lustiger Typ und hat direkt gewiped, direkt geklickt, direkt noch einen Song gemacht.
Aber kommt er aus einer anderen Welt? Also ich meine, der ist ja der absolute König dieser ganzen neuen Plattform.
Ja, ja,
also.
Ja, er kommt auf jeden Fall aus einer anderen Welt, logisch, ganz andere Welt. Kommt eher von dieser harten Straßenseite und macht jetzt schnell dieses schnelle, gerade wovon ich geredet habe, alle zwei Wochen eine Single-Mucke. Und macht es aber perfekt. Da kann man nichts sagen.
Aber es ist für dich nicht inspirierend. Also du sagst dann nicht, ah, okay, so, das, ich muss mich jetzt auch irgendwie, das ist die Zukunft, die Richtung muss ich mich auch bewegen.
Naja, man guckt mit einem Auge schon immer drauf und denkt sich so, okay, es gibt Menschen, die rasen durch die Welt und machen diese super schnellen Dinger, einen nach dem anderen. Aber ich bin schon eher einer, der sich Zeit nimmt für was, nochmal zurücklehnt und nochmal das Beste versucht rauszuholen und dann einen riesen Hinkelstein droppt.
Eine Sache wird sicherlich immer größer und das ist die Relevanz von WhatsApp für Firmen. Also egal, ob für Versicherungen, im Automotive-Bereich, im Tourismus, natürlich vor allen Dingen im E-Commerce, Einzelhandel. Man wird mit seinen Kunden oder Perspektivkunden per WhatsApp kommunizieren müssen. Und das steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit sofort, sondern reduziert vor allen Dingen häufig auch das Telefonvolumen. Und man kann am Ende darüber auch vor allen Dingen direkt Produkte verkaufen. Frage ist nur, mit welcher Software, mit welchem Know-how. Und wir haben eine Firma, die dazu der passende Partner sein könnte. Die heißt Messenger People. Und mit Messenger People haben wir ein sogenanntes Playbook geschrieben, das erklärt, wie Messenger-Marketing, Messenger-Kommunikation im B2B-Kontext oder im B2C-Kontext funktionieren kann. Schaut euch an, alle Infos unter messengerpeople.de/OMR. Messenger geschrieben mit Doppel-S natürlich, messengerpeople.de/OMR. Aber du hast doch keine Lebensängste in dem Sinne. Also ich meine, wenn man da jetzt auf Bali lebt und in seiner Clique sich so ein bisschen Land kauft, das klingt ja schon so, als so ein bisschen so fast pensionärartig. So nach dem Motto, ich brauche gar nicht mehr, ich mache nur noch aus Spaß, ich habe eigentlich ausgesorgt, ich hänge jetzt hier die nächsten Jahre rum. Aber so ist auch nicht. Und du willst schon noch ein bisschen was.
Nee, so auf jeden Fall noch nicht Rentnerleister hier. Nee. Nein, das ist eher nur gutes Setting jetzt aufbauen, um dann doppelt so stark zurückzubumsen. Weißt du, was ich meine?
Okay. Aber trotzdem so eine Angst davor, dass man irgendwie auch irrelevant werden könnte, dass dieser Mechanismus nicht mehr funktioniert. Ich hätte die total. Also wenn irgendwas Neues rauskommt, was irgendwie, dann gucke ich mir das genau an und frage mich, okay, was heißt das jetzt für meine Aktivitäten? Das ist bei dir nicht so ausgeprägt. Das finde ich total interessant.
Ja, nee, natürlich ist es da, aber es ist auch nicht wirklich. Manchmal kommt es auf und man denkt sich, natürlich würde man gerne relevant bleiben, weil natürlich, was ich drop, meine Kunst, meine Musik, was auch immer, soll natürlich auch gehört werden, will man. Ansonsten macht man es für nix. Aber im Endeffekt ist es mir auch egal, weil gerade mit der neuen Platte jetzt habe ich mich so weit aus dem Fenster gelehnt in so eine Anti-Trend-Richtung, dass es eigentlich schon vorprogrammiert ist mit der Hippie-Seite, dass es nicht mainstreamisch wird. Aber ich mag's, weil ich, weißt du, ich mache den ganzen Tag Musik. Ich mache den ganzen Tag, bin ich im Studio und das muss mir gefallen. Meine Arbeit muss Spaß machen, sonst macht's keinen Sinn. Deswegen kann ich eigentlich nur das machen, was ich mag, unabhängig von Trends.
Bist du generell eher ein Fan davon, dass jetzt sozusagen, also ich meine, du bist ja ursprünglich eigentlich Hip-Hop, Rap, würde man sagen, und dann hast du dich auch weiterentwickelt. Aber dieses ganze Genre ist ja mittlerweile sehr, sehr breit geworden, also richtig Mainstream. Also das ist jetzt irgendwie, man hat das Gefühl, fast jede Musik ist irgendwie Rap oder Hip-Hop. Ist das für dich, siehst du das auch so und findest das gut oder hast du damit ein Problem?
Nö, ich find's gut. Ich meine, das sind unsere Wurzeln, da haben wir angefangen und ich mag das auch, ich feiere das, dass Amerika ist eigentlich schon viel weiter als wir. Wir haben schon längst, da sind Hip-Hopper, die hosten die TV-Shows, die ziehen sich das Beste daraus. Weißt du, so ein Jay-Z, der kommt auch aus einem schlechten Hintergrund und hat mit Drogen gedealt oder sonstige Dinge, aber die geben dem, die sehen das Gute darin und sagen, guck mal, der Junge hat es geschafft, er ist rausgeschafft. Er ist jetzt so und ist ein gutes Beispiel für alle anderen. In Deutschland wird eher das Schlechte gesehen. Da wird dann, oder wir können noch nicht ein Haftbefehl bei Markus Lanz daneben setzen. Weißt du, ich meine, das ist eher so, aber das wäre irgendwie, eigentlich fände ich es besser, wenn Hip-Hop ein bisschen mainstreamiger. Ja, ich finde es gut, um es auf den Punkt zu bringen. Ich finde es gut.
Okay. Aber so du hast ja auch schon mal angefangen, so, sagen wir mal, so andere Aktivitäten drumherum zu machen, irgendwie eine eigene Modemarke gemacht. Am Ende sagst du aber, man hat das Gefühl, das machst du nicht weiter, sondern du konzentrierst dich dann wieder auf die Musik. Also was ja viele machen, ist ja richtig groß. Und Modemarke hättest du ja noch viel weiter pushen können, rein theoretisch.
Ja, doch, Vio hat Bock gemacht, war auch eine nice Zeit. Ging dann aber irgendwie zu Ende und war auch gut so, war schön. Aber wir haben den Fokus auf andere Dinge gelegt, weil ich auch irgendwann bemerkt habe, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, einfach so viel Klamotten zu produzieren. Was wir eigentlich nicht gemacht haben, wir hatten sehr kleine Stückzahlen immer und ausgewählte, weißt du, eher so ein bisschen auf Low-Low. Aber ja, mal sehen, jetzt kommt wahrscheinlich die nächste. Ich habe schon wieder Bock, in letzter Zeit hatte ich mehr Bock, wieder mehr Klamotten zu machen und da kommt was, da kommt wieder was.
Okay. Mit einem Partner zusammen wahrscheinlich.
Ja. Ich hab jemand, der mit mir das zusammen macht und dann kommt in Zukunft wieder eine Kollektion raus, ja.
Weißt du eigentlich so, wie viele Leute dich im Monat bei Spotify spielen? Also deine Plays, kennst du die?
Ich habe die Hörer, die stehen rechts oben, sind 3,5 Millionen. Aber das sind, glaube ich, okay. Hörer, das sind dann nicht die Views, nur wie viele Menschen monatlich da sind.
Alles dope, okay. Ich sehe es gerade. Alles dope, 4,5 Millionen.
Genau, das sind die Hörer. Nicht.
Bist du damit zufrieden? Ist das eine gute Zahl? Also denkst du dir so, okay, cool, oder hast du irgendwie ein Gefühl dafür, oder ist das eher so, ja, whatever?
Nee, es gibt da in mir zwei Ichs. Der eine sagt, super krass, überkrass, was geht? Das ist eine riesengroße Zahl, 5 Millionen Menschen hören innerhalb von 2 Wochen dein Track und es ist so, wow, krass. Die andere Hälfte sagt natürlich, da gibt viel mehr. Let's go. Ja. Wir können zum Mond. Los.
Ja, ich meine, du hast ja schon, ich bin jetzt auch gerade in derselben Übersicht, du hast ja schon Dinger gemacht, die sind auf jeden Fall mal deutlich größer. Ich meine, auch viel länger schon draußen.
Ja, und die waren davor ja eigentlich auch physisch released. Was heißt, die waren ja schon
noch mal
4-5 Jahre lang raus und dann erst auf Spotify.
Lass noch mal ein bisschen so, ich meine, ich denke ja viel über Marketing und diese ganze Welt nach. Das hatte ich vor kurzem, habe ich mit Sido gesprochen, der zweite sozusagen deutsche Star mit Maske. Sag mal ein paar Worte zu der Maske.
Zu meiner oder Sidos?
Zu deiner. Hat die dir viel gebracht? Also ich meine, so als Künstler, für dich privat wahrscheinlich ein Monster viel, dass dich halt nach wie vor keiner richtig kennt.
Ja, natürlich. Die Maske war unerwartet, anfangs einfach nur aus einem Spaß, einer Idee aufgesetzt. Und zack, war es einfach ein mieses Markenzeichen. Also ein kleines Beispiel, ich war im Taxi, nachdem Easy rauskam, 2-3 Wochen war ich in Berlin, bin von Interview zu Interview gefahren und hab den Taxifahrer gefragt, ob er Crow kennt. Und er war so, nee, kenn ich nicht, was Crow. Und dann habe ich gefragt, kennst du den mit der Panda-Maske? Und er so, ja natürlich, ja klar, mit der Panda-Maske. Und dann war ich direkt so, ja, okay, krass. Die Menschen, also die Maske ist noch eins stärker als der Name und deswegen war ich so, die bleibt, das ist super.
Aber du hast vor kurzem, hast du bei YouTube so ein Video hochgeladen, irgendwie Rest in Peace, wo du deine Panda-Maske begräbst. Da dachten, glaube ich, viele, jetzt kommt eine neue Zeit ohne Maske.
Ja, natürlich haben wir da ein bisschen mit einem Augenzwinkern gespielt, so, was passiert? Bisschen Trommelwirbel. Mhm. Und in Wirklichkeit ist einfach nur eine Weiterentwicklung. Jeder entwickelt sich weiter. Wirst du hast auch irgendwann mal keinen Bock auf deinen Bart oder so, dann mach ihn ab. Und so wechsle ich die Maske und versuche mich da immer wieder neu zu erfinden, dass auch spaßig bleibt. Es kommt mir so vor, als wäre ich in einer Beziehung mit mir selber, weißt du, so eine Ehe. Und nach 10 Jahren ist so immer das Gleiche, immer ins gleiche Gesicht. Da muss man irgendwie mal ein bisschen verändern.
Und hast du die neue, also du hast ja so eine jetzt modernere Maske, sieht so ein bisschen so, weiß ich nicht, schon fast so ein bisschen so, soll man sagen, also ein bisschen so windschnittiger aus irgendwie. Hast du die selber entworfen? Hast du dann da gesessen und gesagt, wie male ich mir die jetzt oder so? Und dann hast du die aufgezeichnet und hast du irgendwie gefunden, der dir das denn baut?
Ja. Tatsächlich war ich da in L.A. bei Jimmy und bin auf die Toilette, hab mir die Hände gewaschen und dreh mich um und dann war da dieser Trockner von Samsung, so ein schwarz-weißer Trockner. Und ich guck den an und es sah aus wie die neue Future-Maske. Also schwarzer, weißer Trockner mit schwarzem Glasdeckel oben drauf. Mhm. Und ich dachte, okay, so muss meine nächste Maske sein. Future mit schwarzem Glas. Mich hingesetzt, direkt eine Zeichnung gemacht, wie ich es ungefähr haben will. Hab sie dann hier in Bali bauen lassen von einem Helmbauer, der eigentlich Helme macht. Ein paar Mal hin und her, ein paar Korrekturgänge, der hat, glaube ich, 3-4 gemacht, bis sie dann gesessen hat. Und dann war sie geboren, die neue Space Ranger Maske.
Aber war das am Anfang, also es war gar nicht, die Intention war jetzt nicht, dass du keinen Bock hattest, ja, als Gesicht irgendwie erkennbar zu werden, öffentlich zu werden, sondern die Intention war eher so, ey, das klappt ja mega, damit kriege ich halt die Marke Crow viel größer. Oder war es beides?
Nö, es war einfach nur eine Weiterentwicklung jetzt. Nächstes.
Nicht mal am Anfang.
Am Anfang also, dass du gesagt, ja, am Anfang war es eigentlich nur eine Schnapsidee, die sich als super rausgestellt hat, weil ich bei alle Menschen dann, weil es auch irgendwie für was Gutes steht. Weil es irgendwie von dem Visuellen, von dem, wer ich bin und wie ich aussehe, ablenkt und nur noch auf die Musik. Man hört nur noch die Musik. Es geht nicht ums Gesicht, um Aussehen, um irgendwas. Das fand ich auch gut. Und es schützt meine Privatsphäre. Super nice. Egal, wo ich bin, ich habe meine Ruhe, aber wenn ich dann doch mal in der Schlange stehe und in den Club rein will, dann kann ich sagen, wer ich bin, zack, ist man drin. Also ich kann es geil regulieren, ich kann an- und ausschalten. Den Erfolg. Super.
Hast du viel Stress mit Leuten, die irgendwelche Fotos von dir machen, ohne Maske und dann irgendwie so im Netz hier Crow ohne Maske und so die ganze Nummer? Musst du da viele Leute verklagen und so?
Nee, gar nicht. Null. 0,0. Es waren hier und da hin und wieder mal zu irgendeiner versucht. Aber auch mies Props an die ganze Fanbase, die ich habe, weil hier und da sind immer Dinge passiert, dass wir mal aus Versehen was verrutscht ist oder so und alle meine Fans haben nix gepostet, direkt gelöscht, wer weiß, der weiß, weißt du? Und da dachte ich auch, okay, ich habe eine super loyale Fanbase, überkrass.
Es ist wirklich krass, ich meine, weil man könnte ja so schnell, ich meine, du läufst ja da jetzt logischerweise in Bali auch ohne Maske rum, dann treffen irgendwelche Leute dich und bums,
aber ich,
in der heutigen Welt wäre einfach das schnell vorbei.
Das Krasse ist, dass ich das Privileg habe, dass ich eigentlich mehr geliebt als gehasst bin, habe ich das Gefühl, also egal wo ich bin und jeder, der mich erkennt, schenkt mir nur Liebe. Und das heißt, die wollen gar nicht, dass es endet. Wer würde gerne schon, wenn er jemand mag, wer will ihm das zerstören, weißt du? Mhm. Und das erfahre ich jeden Tag. Egal wer mir begegnet, alles super nice, krass, bababam, können wir ein Foto, nee, ich weiß, wir können kein Foto machen, egal, okay. Also es ist krass. Nur Liebe.
Das ist für dich perfekt. Ich meine, andere Leute, die jetzt so krasse Sachen gemacht haben wie du, die werden ja immer mit Fotowünschen bombardiert. Das ist jetzt für dich natürlich super angenehm.
Also, ja, ja.
Brauchst keine machen.
Ja, nicht, egal wo ich bin, kann ich nackt rumlaufen. Du brauchst keine Angst haben, dass ich Justin Bieber-mäßig irgendwo nackt abgelichtet werde.
Und aber wie verbringst du sonst deine Tage? Also, um das ein bisschen zu verstehen, du lebst da jetzt irgendwie, bist seit ein paar Monaten, machst dein Album, sitzt in deinem selbstgebauten Studio, hängst mit deinen Freunden rum, ein bisschen besser am Strand, und aber es hat ein bisschen geregnet, dann liest du ein Buch. So gechilltes Leben, so stell ich mir das vor, guckst ein bisschen Netflix.
Ja, teilweise so. Teilweise ist es auch sehr viel Arbeit. Ich glaube, ich lebe immer von einem Extrem ins andere. Mal ist es extrem ruhig, ich mache extrem nix und versuch zu surfen und lese ein Buch und guck Filme 7 Tage in der Reihe. Und dann ist es aber auch wieder 3 Monate lang super Action. Mhm. Und es müssen Tracks fertig gemacht werden und ich arbeite bis tief in die Nacht und dann kommt noch ein Videoshooting am nächsten Tag und doch, also ich versuche hier mit demselben Drive wie in Berlin durchzugehen, was ein bisschen schwerer ist, weil in Berlin hat man viel mehr Möglichkeiten, viel schneller Leute am Start, die dir helfen und hier muss man viel mehr casten, gucken, wer macht was, es gibt viel weniger Auswahl, aber doch, ich finde, ich habe bis jetzt alles ganz gut gemeistert hier.
Glaubst du, dass du, also, oder wie ist eure Erwartung jetzt irgendwie noch, sagen wir, Shows zu spielen? Diesen Sommer wird wahrscheinlich auch noch nicht so einfach, ne?
Ja, Shows, gerade jetzt in der Zeit, wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir haben schon gecheckt, was macht man zum Album Release Date? Mhm. Und haben uns überlegt, da muss, eigentlich macht man ja eine Show. Mhm. Aber heutzutage mit diesen ganzen Corona-Regeln, will ich das auch gar nicht so komisch, dass alle mit 6 Meter Abstand mit einer Maske irgendwie, das sind nicht die Vibes, die man will, weißt du? Mhm. Also gucken wir, dass wir da irgendwie was Spezielles machen, vielleicht irgendwas Virtuelles, mal gucken. Und die ganzen Shows im Sommer, ob die stattfinden, weiß ich noch gar nicht. Ich hoffe mal, ja, weil ich es vermisse, auf der Bühne zu stehen, habe aber trotzdem auch Angst, wie es wird. Also bin super gespannt, wenn irgendwie, ich habe paar Festivals im Sommer angedacht. Bin echt gespannt, wie die das lösen. Wie das aussieht. Mit wie das mit dem Abstand und wie den ganzen, wie die Stimmung auch sein wird. Weil eigentlich ist man gewohnt, alle schwitzen sich an und wieso, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und man macht noch eine Arschbombe rein in die Crowd und Stage Dive. Und ich habe ein bisschen Angst, dass der Spaß vorbei ist gerade so. Ich hoffe natürlich nicht. Ich vermisse es. Ich mochte das.
Also ich glaube, also im nächsten Jahr, wenn man so zumindest China anguckt oder jetzt, glaube ich, gibt es in Israel auch schon so erste Bilder, wo das scheinbar wieder so ist. Also da ist es ja, wie man das von vor Corona kennt. Nur das Problem ist scheinbar, in Europa dauert es halt wohl noch bis wahrscheinlich 22, bis man da wieder in die Masse springen kann.
Ja, ist aber auch komisch. Ich habe auch das Gefühl, dass man noch gar nicht so darf, gesellschaftlich, auch wenn es, okay, komm, wir machen, werden trotzdem ein bisschen diese Handbremsen-Attitude haben, so, bah, pass mich nicht an, weißt du, ich meine, man ist doch so dieses Abstandsding, der sitzt noch tief. Also es wird auf jeden Fall noch bestimmt 1-2 Jahre dauern, bis es da wieder locker wird.
Ist denn bei euch in Bali auch viel so mit Abstand und Maskenpflicht und so? Wird das da auch relativ, also im Alltag so überall gemacht?
Ja, die tragen ja immer Masken. Hier ist ja schon, als ich vor 5 Jahren kam, weil Indonesien ist schon immer Masken im Verkehr, die tragen überall Masken, die lieben das. Und hier ist es auf jeden Fall auch überall, Dinge sind früher zu, sanitized, wo es nur geht, alles, Tische werden weit auseinandergerückt, und die haben sehr früh zugemacht, was auch schlau war, die haben ziemlich früh dieses Jahr, 2020, Grenzen dicht gemacht, alle wurden gecheckt, alles negativ und deshalb ist es dann auch nie wirklich ausgebrochen hier. Beziehungsweise nicht super wild.
Hast du eigentlich mal Clubhouse angeguckt, diese neue Audioplattform?
Mhm. Ja. Ja, normal. Clubhouse, Feuer. In der Feuergruppe muss man mal vorbeigucken. Da hänge ich rum. Das ist meine Runde. Mit Brudi.
Was
Tino.
Ist denn die Feuergruppe?
Feuer Emoji, YA.
Ja.
Feuer!
Okay, was geht ab?
Das ist eine große Runde aus, ich sag mal, vielen Kumpels, plus Producern, plus DJs, Artists, Sänger, Rapper, jeder kann ein bisschen was machen, was zeigen, was er kann. Es geht um Themen wie Kulturen, Musikkulturen, Geschichte der Musik, wo es hingeht, was man sich wünscht und über alles Mögliche, Gott und die Welt. Und da kann man einfach nur plaudern. Manchmal habe ich es einfach nur an und höre zu. Ja, ich mag's.
Aber es ist eine öffentliche Gruppe. Also man kann, wenn man die jetzt folgt, dann...
Ich glaube, mal gucken. Ich heiße Radikalito. Das heißt Radikalito Love.
Ach so, okay. Radikalito.
Radikalito Love.
Followed by Finn. Okay,
wie viele Follower habe ich gerade? 3?
7.000, knapp 6.000.
Ah, hör doch auf. Ich dachte, ich hab bei 3 habe ich aufgehört zu gucken. Schon 7. Guck, siehst du, da geht einiges ab.
Ja. Aber du folgst dir nur 33 Leuten.
Ja, das sind auch nur die Echten. Aber
okay, aber das heißt, da hängst du wirklich häufig rum?
Ja, jetzt die letzten 2 Wochen nicht mehr, aber ich war anfangs echt am Start und fand es auch irgendwie nice und interessant, einfach mal, weil ich hier in der Ferne bin und diese ganzen Eumel auch alle vermisst, dachte ich irgendwie nice, alle in einem Raum, alle, als würde man am Tisch sitzen. Wenn man die Augen zumacht, ist man eigentlich in einem Raum und quatscht, das ist cool. Fand ich cool. Finde ich nice.
Mal wieder ein kleiner Hinweis auf unsere Freunde aus Köln von House of Yas. Yas, YAS geschrieben. Eine Content-Marketing-Agentur aus Köln. 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Arbeitet unter anderem für Firmen wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, für ImmoScout, für Funke Medien und suchen weitere Hilfe. Zum Beispiel im Bereich Account-Management, Projektmanagement, Redaktion, Performance-Marketing. Also abwechslungsreiche Themen da in Köln. Wer in dem Bereich mitarbeiten möchte, wer vielleicht Ideen hat, wer helfen könnte, schreibt den Kollegen bei House of Yas, geht auf deren Webseite, da stehen nochmal alle Stellen ausführlich drauf, houseofyas.de. Die sind auf jeden Fall mit dem richtigen Mindset unterwegs, sehr erfolgreich. House of Yas sucht Hilfe. Auf geht's! Aber es ist dann wieder abgenommen, ne? Also ich meine, das war ja bei ganz vielen so, dass am Anfang alle total geflasht hat und dann jetzt so in den letzten Tagen merke ich, bin ich nicht mehr so viele Stunden drauf wie am Anfang.
Genau, ich auch. Ja, ich war auch, weil ich irgendwie vermisse ich jetzt so ein bisschen, okay, was kann man machen, weil immer sich diese Songs zeigen über schlechte Qualität, war mir dann irgendwie auch ein bisschen zu doof. Und ja, wie mit allem, irgendwann hat man auch ein bisschen sich ausgequatscht, so, dann hat es diesen Kreis gedreht, fand ich. Aber es kommt bestimmt wieder zurück, hin und wieder quatschen.
Hörst du viel Podcast?
Nee, tatsächlich gar nicht. Null, aber ich verstehe vollkommen Podcasts, check es absolut, hab auch voll Bock, selber eins zu machen. Schon 1000 Anfragen bekommen, dass ich doch endlich auch mal einen machen sollte.
Ja, genau.
Und ich würde auch voll gerne machen, einfach mal, weißt du, so wieder komplett einmal auf alles scheißen, über alles reden. Komm, bring mir die Leute ran. Ich bring mir einen Udo Lindenberg, egal wen. bring mir Politiker ran, wir machen die ganze Sache mal ein bisschen interessanter jetzt. So.
Aber?
Ja, weiß nicht, fehlt halt einfach ein bisschen auch die Zeit, so, weißt du, es gibt wie immer, es gibt so viel zu tun.
Ja, ja,
es gibt noch so viele Dinge, ich mal Bilder, ich mache Skulpturen, da muss ich gucken, dass ich noch die richtigen Züge mache.
Ist das wirklich ein neues Aktivitätsfeld, also jetzt Malen und Skulpturen und so,
ja.
Wird das größer bei dir?
Nee, Malen ist schon immer da, also tatsächlich habe ich, seitdem ich...
Du hast ja angefangen als Comiczeichner, ne?
Ja, mehr oder weniger, so kann man es nennen eigentlich, ja, genau. Und das kam schon, als ich angefangen habe, in der Grundschule habe ich gemalt und alle standen um meinen Tisch rum und ich musste für jeden Dinge malen, auf die Schulblöcke und was auch immer. Ich konnte alles malen, ich konnte einfach malen, schon immer. Und beziehungsweise gut zeichnen. Und dadurch war schon von ganz vorne klar, dass ich irgendwie in die Richtung was mache. Jeder hat gemeint, du wirst mal auf jeden Fall irgendwie eigenen Comic machen oder Designer oder sonst irgendwas. Ich habe meine komplette Schule bemalt. Also ich habe die Wände bekommen, mach was du willst, habe die bemalt. Die Toiletten durfte ich bemalen. War schon immer irgendwie, malen war mein Ding.
Kann man deine Kunst sehen?
Und dann wurde ich mit Musik berühmt, weißt du, so ist es nämlich im Leben. Kunst habe ich, ja, hier und da lasse ich mal ein bisschen was durchstickern, aber nicht wirklich, weil ich noch das ganze Ding in meinen Hallen aufhängen und sortiere und guck, wo, wie, wann, was, mit den richtigen Strikes bringe ich es raus und dann aber richtig und nicht jetzt einfach nur so hier und da mal einfach raus, sondern nee, das muss schon richtig platziert werden. Da habe ich Pläne im Hintergrund, die sitzen müssen. Deswegen
okay.
Bin ich da noch am
Machen. Das heißt, du hast eigene Hallen, wo deine Bilder drin hängen?
Ja, heilige Hallen unter der Erde, tief vergraben mit einem Zeitschalter, falls wenn ich jetzt umfall, geht die Tür in 100 Jahren auf.
Ne, sag mal, also wirklich, ja. Also ernsthaft, irgendwie eine Halle in Stuttgart oder in Berlin, die du gemietet hast, wo das Zeug hängt?
Das darf ich dir nicht verraten.
Okay.
Natürlich nicht.
Aber es ist schon real. Also du hast da schon richtig ein Werk erschaffen,
ja,
quasi.
Ja, also ich würde mal schätzen, ich habe jetzt schon so 400 bis 500 Gemälde.
Ernsthaft?
Ja, was ziemlich krass ist, wenn ich überlege, Picasso hatte, glaube ich, 3.500 Werke und ich habe schon 500. Let's go, also da.
Wie lange malst du an einem?
Unterschiedlich, also je nachdem, umso krasser und detaillierter, 3-4 Tage, aber manchmal gehen auch 3 pro Nacht raus, weil man einfach schnell malt. Und ich habe vor kurzem, normalerweise, und ich habe noch Milliarden, also wirklich, die Zahl ist nicht, fast nicht gelogen, Milliarden Skizzen von Dingen, also Skizzenbücher voll, was ich mir ein bisschen versuche abzugewöhnen, weil ich habe all die Kunstwerke sind jetzt in Skizzenbücher, wo ich sie eigentlich gar nicht so gerne habe. Und ich muss mehr lernen, direkt auf eine Leinwand loszulegen. Wenn ich mich hier umdrehe, stehen gerade, ich habe immer Leinwände da, stehen hier wieder locker 15 Leinwände hinter mir gerade, gestackt an der Wand, riesengroß, und die warten einfach nur, beschmutzt zu werden. Nein, nicht beschmutzt, du weißt, was ich meine.
Aber du hast noch nie was so richtig, also es gab noch keine Ausstellung, du hast noch nichts verkauft, nope, irgendwas in der Art.
Nee. Nein,
aber das kommt alles
Tages. Ja, den hebe ich mir noch auf,
Also das heißt, du hast so irgendwie als ganz große Moves irgendwann mal die Maske wegnehmen, irgendwann mal die Kunst zeigen und irgendwie anbieten.
Nee, ich glaube, die Maske nicht weg. Ich hab jetzt schon eine neue Maske in Planung für diesen Kunstcharakter, dass der auch noch einen eigenen Charakter bekommt. Aber das ist natürlich auf einem anderen Papier. Das werde ich wahrscheinlich nicht so großartig mit Crow verbinden. Das wird nochmal von ganz links, komme ich über Shanghai oder so. Über den Shanghai-Art-Markt komme ich an den Start und alle fragen sich, wer ist dieser Mr. Smiles Davis? Und dann irgendwann kommt eine riesen Doku über mein Leben und dann ist so, der war das, er war Kiss, er war Daft Punk, er war, weiß ich nicht, so.
Udo Lindenberg hat ja mit Eierlikör gemalt, wusstest du das?
Ah ja? Eierlikör? Ja, Udo ist tatsächlich auch, habe ich mal gehört, wie ich. Ich habe einen guten Freund, der ist dein sehr guter Freund. Und der sagt mir jeden Tag, ja krass, wie Udo. Alles, was ich mache, ist wie Udo. Wie ich meine Firma leite, wie Udo. Wie ich mein Privatleben halt, wie Udo. Wo ich gerne lebe, wie quasi Hotelstyle so, wie Udo. Ich mal Bilder, wie Udo. Ich mach alles wie Udo. Irgendwie ist der Dude wie ich, habe ich gehört.
Hast du den mal schon mal näher kennengelernt?
Nee, leider noch nicht. Und ich wollte ihn auf dem Album haben, aber er hatte leider keine Zeit und war zu viel in Zeug verwickelt. Aber er sendet mir Grüße und er würde sehr gerne, er hätte sich gefreut beim nächsten Mal dann.
Dein Udo.
Ja, genau. Also, das wäre mir eine große Ehre gewesen, hätte ich den Udi da drauf gehabt. Aber schade, nächstes Mal.
Ich suche ja noch immer nach dem deutschen Musiker so meiner Generation, der das schaffen kann, was der geschafft hat. So 40 Jahre das durchzuziehen. Also so, ja, weißt du,
hier,
so von...
Hier quatschst du gerade mit einem.
Ja, ja, vielleicht. Ja. Ich meine, ich hoffe ja auch sehr hier für die Hamburger, ich hoffe, dass Jan Delay das vielleicht schafft, so die nächsten 20, 30 Jahre immer noch so der Man zu bleiben, der seit 20 Jahren schon ist irgendwie. Vielleicht die Deichkind-Jungs, vielleicht Sido, also auf eine andere Art.
Nö, ich glaube schon, dass da ein paar von der Generation gerade einfach langlebig noch sein werden. Deichkind, Sidos, Jan Delay ist auf jeden Fall auch so einer, ja.
Aber viele gehen auch weg. Also ich meine, das verschwindet auch, weil auf einmal denkst du dir so, ach krass, stimmt, ey, von denen habe ich schon seit Jahren nichts mehr gehört. Es ist ja nicht so einfach. Und gerade, du hast ja erzählt, es wird so dynamisch, alle gucken bei TikTok, alle gucken bei Insta. Wenn du da nicht da bist, dann ist es schnell vorbei.
Ja, das stimmt tatsächlich. Da hat Andy Warhol mal was Schlaues gesagt mit irgendwann ist es 15 Minutes of Fame. Das heißt, jeder, die Welt hat keine großen, langlebigen Stars mehr, sondern jeder hat 15 Minuten Aufmerksamkeit und dann ist es wieder weg vom Fenster.
Ja, also muss halt das gut managen. Bist du eigentlich auch viel angefragt worden, in Juries zu gehen, von irgendwelchen Castingshows und so?
Ja, ständig.
Aber hast du auch keinen Bock?
Da bin ich noch nicht so da, dass ich sage, ja man, den muss ich mir geben, weil oft mag ich das nicht so wirklich. Ich bin nicht so Fan. Bin auch allgemein nicht so Fan von von Entertainment. Doch, ich bin schon ein Fan von Entertainment. Aber ich mache irgendwie eher, ich wollte mal meine eigene TV-Show machen, und zwar die, so ein bisschen wie damals P. Diddy gemacht hat mit The Band, Making of the Band, nur auf Deutsch mit, da gab's so dieses Sing My Song, was mir aber auch noch nicht irgendwie so cool genug war, da war auch noch Luft nach oben. Ich dachte, es wäre noch viel nicer, wenn man wirklich mal die Jungs aus der Szene nimmt, richtige nice Producer mit richtig nicen Stimmen, die einfach zusammen irgendwie sich battlen, Beats bauen auf Zeit, krasse, was auch immer, Gefühle, was auch immer man sich einfallen lässt, um daraus ein richtiges Format zu machen mit Wack einfach.
Aber es hat's nie gegeben.
Nee, hat's auch nicht gegeben. Dreimal darfst du raten. Warum?
Weil das Fernsehen, das ist nicht so gut.
Nein, natürlich wegen der Zeit.
Ach so, bei dir, ach sowas, ja, ich dachte, aber die Fragen waren doch da, ich meine, die wollten sich ja wahrscheinlich auch alle schon irgendwie bei
Sing My Song und The Voice. Aber was ich gemacht habe, ist Tech Talk, die einzige Show mit dem Talk über Tech.
Ja, stimmt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Den habe ich angefangen,
Das muss man mal beschreiben. Also ich habe, also während wir jetzt sprechen oder kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich auf deinem Instagram-Account ein neues Format entdeckt, das hieß dann Tech Talk. Und da bin ich direkt neugierig geworden. Tech, und was ist denn jetzt los? Und dann hast du so eine Art Telekolleg neu erfunden.
Mhm. Ja, es wird nämlich Zeit, dass die Menschen auch wieder ein bisschen mehr lernen, anstatt nur mit Zeug bemüllt zu werden oder mit Werbung bemüllt zu werden. Oder hör meinen Song, kauf meinen, was auch immer. Also mal ein bisschen Knowledge droppen, weißt du? Das ist nämlich so entstanden. Ich war am Funkhaus in Berlin, da habe ich gewohnt und war Liam, der gute Liam, den man das sieht. Das war ein Studionachbar und er wusste alles. Er weiß alles über Musik. Ist der schlauste Mensch der Welt, wenn es um Musik geht. Ein bisschen nerdy, was ich super lieb. Und dann bin ich zu ihm rein ins Studio und immer wenn ich eine Frage habe, frage ich ihn. Da habe ich ihn gefragt, egal was, wie funktioniert ein Mikrofon, wie funktionieren Speaker? Schallwellen, wie wird eine Schallplatte produziert, was passiert da? Hat er mir alles aufgemalt, auf Papier erklärt, ich habe es gepostet, keiner hat es gecheckt, was da drauf ist, natürlich nicht, weil die heutige Generation interessiert sich viel zu wenig für den Hintergrund. Ich natürlich anfangs auch, jetzt wo ich es weiß, find ich's super nice und will es teilen. Weil Musik kommt nicht nur aus dem iPod oder Hühnchen kommen nicht aus dem Rewe, da steckt was dahinter, da wurde mal erfunden von Urgroßvätern, die ihre Leben geopfert haben, um das rauszufinden, wie man Musik auf einem Magnetstreifen speichern kann. Und das weiß keiner. Das finde ich schade. Und deswegen wird es da drin erklärt. Da haben wir gedacht, da machen wir eine ganze Folge draus. Tech Talk, die einzige Show mit dem Talk über Tech und dem Tech über Talk mit immer einem Experten. Und ich bin der doofe Moderator, der gar nichts geplant von nix hat. Und sich
aber
einen geilen
Anzug hat.
Genau, und es sich einfach mal erklären lässt. Und das ist die Episode 1. Wir haben noch eine Episode 2, aber wir haben angefangen mittendrin so Whisky zu trinken. Deshalb Episode 2 war sehr betrunken, was ein bisschen ausgeartet ist. Liam hat sich sehr aufgeregt über die digitale Welt. Das sieht man auch, da ist so eine Zeichnung von der Welt im Hintergrund, die er einfach eckig gemalt hat, weil alle... Also viel im Hintergrund. Auf jeden Fall, da ist sich sehr aufgeregt, wie alles abläuft. Und dann mussten wir rausschneiden alles. Das heißt, es gibt nur Episode 1. Episode 2 drehen wir nochmal, ohne Whisky. Aber an sich mag ich das, weil ich das finde, es wird Zeit, dass man auch mal wieder was lernt, wenn man das Handy...
Also ich sage jetzt, das ist so ein bisschen Physik-Nachhilfe. Physik-Nachhilfe, ja. Wer bei Physik nicht aufgepasst hat, wie das mit der Musik funktioniert. Jetzt bei Instagram, This is Crow, da gibt's irgendwie die Show, den Tech Talk, und da wird das alles erklärt.
Und da hoffentlich kommen da noch viele mehr, weil es ist echt, wie du sagst, Physik-Nachhilfe in verständlich und cool. Mein Lehrer hat mir das so nicht erklärt. Der hätte das auf jeden Fall nicht so locker erklären können wie er.
Also ich bin auf jeden Fall dankbar, dass du ein bisschen deiner Zeit geopfert hast, hier sozusagen Berlin-Hamburg zu quatschen.
Ja, auf jeden Fall. Immer wieder gerne.
Und ich habe irgendwie echt richtig Bock, mir das mal anzugucken da. Diese Häuser.
Ja, komm rum, du bist eingeladen. Herzlich willkommen, jederzeit.
Was? Ja, ich zahl's auch. Ich bin auch gerne, also das muss ja, das ist ja, also... Das, kann man
ja, nee, du, ja du reicht, wenn du einfach das Album kaufst und dann zeigst, dass du das Album gekauft hast, dann bist du eingeladen, herzlich.
Also in die Uluwatu Surf Villas. Surfst du viel? Kannst du gut surfen?
Ich bin Pro-Surfer. Surf dir auf der Nase rum? Nein, gar nicht. Ich habe es einmal versucht.
Gar nicht?
Nee, einmal habe ich es versucht, tatsächlich war es nicht der schönste Tag und das Wasser war super matschig grau und es waren so viele im Wasser. Und der Dude, der mit mir ins Wasser gegangen ist, ist einfach weggeschwommen. Dann war ich alleine mit ganz vielen kleinen Indo-Kids um mich rum, die um mich rum surfen. Das war voll gefährlich, weil diese Kufen da immer dich aufschlitzen können. Dann hat es mich ein paar Mal verwickelt, bisschen Waschmaschine. Und dann nach einer halben Stunde war ich durch und war so nie wieder. Das ist viel zu gefährlich. Ist mir, ja, ich bin noch nicht bereit dafür, nee.
Okay. Danke, Mann, für die Zeit, für das Gespräch, einfach für so die ganzen Stories. Es hat mir mega Spaß gemacht und ich glaube, alle, die sich fragen, was macht der Typ da in Bali, hat jetzt ein besseres Gefühl dafür. Und es gibt ein neues Album, es gibt geile Häuser, es gibt bald hoffentlich Kunstwerke von dir zu sehen. Was über mehr?
Mhm. Ja. So sieht es nämlich aus. Es gibt viele Dinge noch.
Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe auch, alles tagt ehrlicherweise mal wieder ein Live-Auftritt.
Ja, das wäre schon. Hoffentlich. Schon ja, cool. Natürlich. Als nächstes kommt das Album erstmal. Album und dann sehen wir weiter, wie die Welt sich entwickelt.
Ja. Und danke dir.
Danke dir, es hat Bock gemacht. Immer wieder gerne, ja. wenn du wieder mal alleine zu Hause sitzt und Langeweile hast, ruf an.
Ja, genau. Mhm. Musst du aber sagen, als wir zuerst mal telefoniert haben, da war ich ganz überrascht, da kamst du aus der Dusche, hattest du seinen Rechner und kamst da gerade so entspannt aus der Dusche raus. Ah, okay, so macht man also diese Zoom-Calls heute.
Siehst du? Man könnte tatsächlich auch in der Dusche Zoom-Calls halten heutzutage. Wir alle sagen immer, es hätte so viele Nachteile, aber wenn es sobald ihr wieder im Büro sitzt, dann stell dir mal vor, gerade sitzt du schön zu Hause, kannst ausschlafen, eine Minute vor Unterrichtsbeginn, so Laptop aufklappen, erstmal auf Mikrofon auf Stumm und dann schön einfach weiterschlafen. Ist doch eigentlich nice. Man darf nicht immer, immer nur das Negative sehen.
Mein Lieber, ey, ich danke dir.
Ja, Mann, danke dir.
Hallo, ciao.
Jo, mach's gut, tschö.
Hier endet dieser Podcast und auch ja so langsam das erste Quartal 2021. Wer sich für die nächsten drei Quartale diesen Jahres noch was Besonderes vornehmen möchte, der ist herzlich eingeladen, unsere Academy zu besuchen. Wir machen seit Jahren mittlerweile die OMR Academy und da kann man sich halt fortbilden, lernen in nur 10 Wochen. Also man braucht weniger als ein Quartal, hat in jeder Woche so 2 bis 3 Stunden Lernaufwand und kann dann also zur Mitte des Jahres, zum nächsten Quartal, könnt ihr eine weitere Qualifikation erarbeitet haben. Wobei man muss auch sagen, die Kurse fangen erst alle im April an, also dauert es vielleicht noch ein bisschen bis in den Juli hinein, bis sie dann vorbei sind. Aber man kann lernen SEA und Google Ads, Digital Marketing Analytics, SEO Fundamentals, alles mit Zertifikat, mit riesigem Netzwerk. Ich glaube, wirklich guten Inhalten bei der OMR Academy. Es gibt auch hier für alle Podcast-Hörer einen 10% Rabattcode. Einfach den Gutscheincode OMR Academy 10 eingeben und dann sehen wir uns, wenn ihr teilnehmt an der OMR Academy.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.